Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Extinction Rebellion sind in Berlin, haben am Montag den Verkehr um die Siegessäule lahmgelegt und den Potsdamer Platz besetzt. Blockade und lauter Protest für das Klima ohne Demo-Anmeldung. Das ist ziviler Ungehorsam und für den Redakteur der Frankfurter Allgemeinen, Konstantin van Linden, ist das der falsche Weg des Protests.
Wir leben in einer Demokratie, in der es geordnete Bahnen gibt, um seine politischen Interessen einbringen zu können. Und ich kann nicht erkennen, dass die hier irgendwie nicht funktionieren würden.
Das sieht eine Aktivistin von Extinction Rebellion anders, denn
jetzt 30 Jahre mindestens gesehen, dass es irgendwie nicht ausreicht, einfach nur zu demonstrieren oder Petitionen zu unterschreiben.
In diesem Podcast sprechen wir über das Für und Wider von zivilem Ungehorsam, klären, was es überhaupt ist und wie das aussieht. Antonia Franz, Deutschlandfunk Nova-Reporterin, war bei den Blockaden in Berlin dabei. Was war da los?
Also es war erstmal eigentlich ziemlich entspannt dort alles. Also so rund um die Siegessäule ist ja eigentlich immer ziemlich viel Autoverkehr vor allem. Ja, und heute Mittag konnte man da einfach auf der Straße laufen. Das kennt man ja sonst in Berlin eher so vom Marathon oder so. Mhm. Naja, und dann haben die Leute da Yoga gemacht, sich gegenseitig massiert, Karten gespielt. Und ich habe dann da auch einen Mann aus Heidelberg kennengelernt. Warum sind Sie heute hier?
Also es gibt eigentlich fast keinen Grund, nicht hier zu sein. Weil wenn man sich anschaut, dass in Deutschland fast 1,5 Millionen Menschen auf der Straße waren und die Bundesregierung das komplett ignoriert, ist eine Frechheit.
Und ist das jetzt die richtige Form, finden Sie, so eine Straßensperre zu machen?
Also wir sind ja absolut gewaltfrei. Das ist der oberste Punkt. Und ich finde, es ist an der Zeit, Straßen zu blockieren. Weil einfach nur spazieren gehen als Demo reicht nicht mehr.
Und das, was er sagt, das finden auch echt viele andere von Extinction Rebellion, dass so eine einfache Demonstration für den Klimaschutz einfach nicht mehr ausreicht, ihrer Meinung nach.
Gab es denn aber auch irgendwie Reden oder Kundgebungen, was man sonst so von klassischen Demonstrationen kennt?
Ja, also anfangs, als ich angekommen bin, war es echt mehr so ein entspanntes auf der Straße sitzen, wie ich schon beschrieben habe. Aber dann gab es schon auch ein bisschen Programm. Also da war zum Beispiel Carola Rakete, die man ja als Kapitänin von der Sea-Watch 3 kennt. Und die hat eine Rede gehalten zum Beispiel.
Und obwohl ich selbst wirklich lieber draußen in der Natur wäre, so verstehe ich leider, dass ohne diesen friedlichen zivilen Ungehorsam sich in der Politik nichts bewegen wird.
Carola Rakete ist schon länger Teil von Extinction Rebellion. Ich habe sie nach ihrer Rede auch nochmal gefragt, warum es ihr jetzt wichtig war, heute in Berlin dabei zu sein.
Ich bin heute hier, weil es unsere moralische Verantwortung als Bürgerin ist, sich der Politik der Bundesregierung entgegenzustellen. Es ist glasklar, dass wir eine katastrophale Situation haben, was die Zerstörung der Ökosysteme angeht, was die Klimakrise angeht. Und wir müssen etwas unternehmen und wir können auf gar keinen Fall dieses Klimapaket der Bundesregierung unterstützen.
Also, Extinction Rebellion will sich für den Klimaschutz einsetzen, aber warum haben Sie denn jetzt diese Form gewählt, also die Blockaden, die ja, naja, nicht ganz rechtens sind?
Ja, also das, was Extinction Rebellion macht, das nennt sich ziviler Ungehorsam. Die Gruppe kommt ursprünglich eigentlich aus Großbritannien und ihre Aktionen sind eben nur teilweise angekündigt. Also die Presse und vor allem auch die Polizei wussten lange nicht so genau, was sie vorhaben. Und gestern Nacht, so gegen 4 Uhr, haben sie dann eben angefangen, den Verkehr rund um die Siegessäule lahmzulegen.
Und wie hat sich die Polizei da heute verhalten?
Die Polizei ist auf jeden Fall total präsent. Also wenn man da rumläuft, dann sieht man überall Polizisten. Und jetzt gerade, also als ich da war, wurde die Aktion jetzt noch als spontane Demonstration geduldet sozusagen. Aber es kann natürlich jederzeit sein, dass die Blockade geräumt wird. Also es kann heute Nacht sogar noch passieren. Am Potsdamer Platz, wo heute auch eine Straßenblockade war, wurde jetzt vorhin schon das eben geräumt. Da wurden Aktivisten zum Teil von der Polizei weggetragen. Und das kann natürlich, wie gesagt, auch an der Siegessäule passieren. Und die Aktivisten versuchen aber auch mit der Polizei zu kommunizieren. Es gab auch schon zum Teil Kompromisse, wo sie dann mit ihr gesprochen haben und dann irgendwie Sachen anders gemacht wurden.
Man kann ja eigentlich auch eine angekündigte Demonstration für den Klimaschutz machen, wie das Fridays for Future jetzt vor ein paar Wochen immer getan haben. Warum braucht es denn dann so eine Aktion wie von Extinction Rebellion, also dieses zivile Ungehorsam überhaupt?
Darüber habe ich auch mit Miriam und Feline gesprochen. Die beiden kommen aus Freiburg, sind Studentinnen und sind von Anfang an jetzt nachts da bei der Blockade an der Siegessäule dabei gewesen. Es nennt sich jetzt ziviler Ungehorsam, was ihr hier macht. Warum tut es denn nicht die normale, in Anführungszeichen, Demonstration wie bei Fridays for Future? Warum reicht es nicht?
Da müssen Sie die PolitikerInnen fragen, warum das nicht reicht.
Wir haben jetzt 30 Jahre mindestens gesehen, dass es irgendwie nicht ausreicht, einfach nur zu demonstrieren oder Petitionen zu unterschreiben.
Glaubt ihr denn, dass die Politik auf euch reagieren wird, auf diese Protestwoche?
Ich hoffe, dass sie keine Wahl haben, tatsächlich. Also es ist natürlich die Hoffnung da, dass es Solidaritätswellen gibt und dementsprechend sich so viele Leute dem anschließen und der Druck so sehr steigt, dass es vielleicht auch für die PolitikerInnen keine andere Wahl mehr gibt.
Miriam und Feline, die campen wie auch viele andere vor dem Bundestag und die wollen auf jeden Fall auch den Rest der Woche noch durchhalten. Und heute Nacht übernachten sie eben jetzt an der Siegessäule und für den Rest der Woche sind ja auch noch andere Aktionen dann geplant.
Ja, und wie reagieren so die anderen Menschen auf die Aktion?
Ja, also natürlich werden andere Menschen davon irgendwie behindert in ihrem alltäglichen Leben. Ich meine, so eine Straßenblockade, klar, dann kann da niemand mehr durchfahren. Und das war jetzt eben heute an der Siegessäule und auch am Potsdamer Platz. Und das ist natürlich schon so, dass auch manche Leute sich darüber ärgern. Aber es ist ja auch so, dass die Aktivisten das auch verstehen.
Wir haben natürlich Verständnis. Es sind viele Leute dabei, die zur Arbeit müssen, die dabei blockiert werden. Gestern Abend gab es eine Szene, wo tatsächlich ein Mann Blutproben durch musste. Das natürlich verärgert es die Leute, das können wir auch gut verstehen. Wir halten es trotzdem für notwendig, wir halten es für gerechtfertigt und ich finde, wir haben hier eine wunderbare Kultur und wir hoffen darauf, dass einfach ja, Leute vorbeikommen, sich das anschauen. Und
wir versuchen auch immer zu kommunizieren bei Blockaden auf der Straße, genau, wir haben immer ein Deeskalationsteam dabei und versuchen auch zu kommunizieren, dass es jetzt nicht gegen die Personen, die jetzt irgendwie zur Arbeit müssen, gerichtet ist, sondern dass es uns leid tut, dass sie eben jetzt in ihrem Alltag so gestört werden, aber dass uns das Thema wirklich so am Herzen liegt und dass wir denken, dass es wert ist, den Alltag so zu stören, um uns für diese Sache einzusetzen.
Und als ich jetzt mittags da war, da haben sich jetzt eigentlich schon so Umleitungen gebildet für die Autos. Also da war jetzt eigentlich nicht mehr so ein großer Stau um diese Blockaden umher. So ein paar Autos haben sich noch gestaut, aber es war jetzt, sagen wir mal, kein größeres Problem mehr. Und es kamen auch einfach Leute vorbei, die sich die ganze Sache mal angeschaut haben und da wissen wollten, was da so abgeht. Genau, und mal sehen, wie es jetzt die nächsten Tage noch so weitergeht.
Deutschlandfunk Nova.
Gegen die Regeln spielen, Gesetze brechen durch Blockaden, um für das Klima zu protestieren. Das haben Extinction Rebellion versucht und sind auch immer noch dabei. In Berlin, London oder auch in Amsterdam. Weil das alles nicht so wirklich rechtens ist, nennt man diese Protestform ziviler Ungehorsam. Haben wir in letzter Zeit auch häufiger mal gesehen im Hambacher Forst oder bei Fridays for Future. Also es ist ein Schritt weiter als die Demonstration. Ziviler Ungehorsam, was bedeutet das aber genau? Ich spreche drüber mit Christian Volk. Er ist Politikprofessor an der Freien Universität in Berlin. Gibt da auch Seminare zu zivilen Ungehorsam. Also, was heißt das nun?
Ziviler Ungehorsam ist politisch motivierter Gesetzesbruch. Und man kann grob zwei Varianten davon unterscheiden. Einmal direkten zivilen Ungehorsam, das heißt, man bricht das Gesetz, an dem sich die Kritik entzündet. Klassisch wäre natürlich, wenn man an rassistisch segregierte Busse oder Restaurants im Süden der USA der 60er Jahre denkt.
Rosa Parks.
Genau. Hm. Und dann gibt es indirekten zivilen Ungehorsam. Das ist zum Beispiel jetzt bei Extinction Rebellion, ne? Man blockiert eine Straße, man hat kein Problem mit der Straßenverkehrsordnung, aber man blockiert die Straße, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, eine Situation zu dramatisieren etc. Aber die Kritik richtet sich jetzt nicht gegen die Straßenverkehrsordnung.
Da ist die Frage, wenn man bewusst Regeln bricht, theoretisch kommt dann ja die Polizei und sagt, hier, das geht so nicht oder nimmt dich vielleicht auch mit. Warum ist das heute bei Extinction Rebellion in diesem Ausmaße nicht passiert?
Der Punkt ist der, dass man unter dem, wenn man so will, Schutzschirm der Versammlungsfreiheit operiert. Das heißt, wir haben Grundgesetz, Artikel 8 Grundgesetz, garantiert die Versammlungsfreiheit. Und diese Versammlungsfreiheit besagt, dass man über den Ort und die Form der Versammlung frei wählen kann. Und Extinction Rebellion besetzt einen Platz und tut dies, um auf eine politische Zielsetzung hinzuweisen oder auf ein politisches Problem hinzuweisen, nämlich die Klimaerwärmung etc. Und das alles ist im Kern erstmal ein urdemokratisches Anliegen. Bürgerinnen und Bürger versammeln sich, um auf ein Problem hinzuweisen. Und die Politik dazu zu bringen, sich diesem Problem anzunehmen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass es ein dringliches politisches Problem ist.
Und wo genau ist dann da der zivile Ungehorsam, wenn es ja theoretisch ihr gutes Recht ist, das zu machen? Also an welcher Stelle kommt das dann rein?
Ja, der zivile Ungehorsam kommt an vielen Stellen rein. Der erste Punkt ist natürlich der, dass man eine Straße blockiert und damit in die Freiheitsrechte Dritter eingreift. Mhm. Ne? Also wenn ich zur Arbeit fahren will und dann dort warten muss, werde ich von diesem Protest genötigt, im Stau zu stehen, gegebenenfalls sehr lange. Also es ist ein Eingriff in mein Recht auf Bewegungsfreiheit. Es ist eine Nötigung. Und jetzt geht es darum, wie viel Nötigung ist erlaubt. Und das hat sich im Laufe der Geschichte, also wenn wir jetzt einfach in Deutschland bleiben, im Laufe der Verfassungsrechtsprechungsgeschichte massiv verändert. Ne? Wenn man an die 60er Jahre denkt, da gibt es das berühmte Lepple-Urteil. Da war es so, dass Studenten und Studentinnen in Köln die Gleise der Straßenbahn besetzt haben, um auf die Erhöhung der Fahrpreise hinzuweisen oder dagegen zu protestieren. Und die wurden strafrechtlich verfolgt und da wurde argumentiert, das Sitzen auf Gleisen sei ein Akt der Gewalt. Warum? Weil es den Straßenbahnführer nötigt anzuhalten. Es ist eine psychische Einwirkung auf seinen Willen.
Okay, ich verstehe. Und heute sieht man das ein bisschen legerer.
Heute sieht das ganz anders aus. Heute gibt es im Grunde zwei zentrale Kriterien, zumindest in der Verfassungsrechtsprechung. Das eine ist die Frage, ob der Gesetzesbruch, also in dem Fall quasi die Blockade, ob die Selbstzweck ist, dann ist sie nicht erlaubt, oder ob sie Mittel ist, um das Anliegen, um das es geht, symbolisch zu unterstützen und den Effekt zu verstärken. Und zweitens muss quasi der Eingriff in die Freiheitsrechte von Dritten muss verhältnismäßig sein. Also es darf nicht zu lange dauern, man muss es vorher ankündigen und bestenfalls eigentlich auch nur die nötigen, gegen die sich der Protest richtet.
Wenn wir uns jetzt die letzten Monate ansehen, dann hatten wir häufiger mal mit zivilen Ungehorsam zu tun, wenn wir den Hambacher Forst uns angucken, auch manche Aktionen von Fridays for Future. Allesamt setzen sich mit Klimaschutzthemen auseinander, Umweltschutz. Warum bietet sich das gerade bei diesen Themen an, der zivile Ungehorsam?
Also der zivile Ungehorsam bietet sich bei diesen Themen deshalb an, weil man unmittelbar eine Aktion durchführt, die einen Effekt haben soll. Also der Klassiker war in den 50er Jahren, dass Aktivisten in Atomsperrgebiete, militärische Sperrzonen hineingesegelt sind mit ihren Booten, in denen Atomtests durchgeführt hätten werden sollen. Man erzielt quasi unmittelbar einen Effekt.
Man schafft eigentlich einen Aufreger, worüber dann auch wir gerne die Medien berichten. Was vielleicht, weiß ich ja, nicht, ist es effektiver als eine Demonstration?
Das ist, glaube ich, der ein zweiter Aspekt. Also man muss sozusagen zwei Dinge unterscheiden. Also einmal ist natürlich klar, ziviler Ungehorsam, gerade vor dem Hintergrund einer mediatisierten Öffentlichkeit mit Aufmerksamkeitsökonomien und so weiter, ist es einfach so, eine normale Demo, mein Gott, da gibt es in Berlin sozusagen zig Demos an einem Wochenende. Ziviler Ungehorsam, Lahmlegen einer Stadt, das ist sozusagen natürlich ein anderes mediales Ereignis, auf das aufgesprungen wird. Und dann werden natürlich die Politiker mit den Forderungen konfrontiert. Da war doch dieser zivile Ungehorsam, was sagen Sie denn eigentlich dazu? Das heißt, auf diese Weise hält man das Thema auf der Agenda. Mhm. So. Was ich noch vorher gemeint habe, ist ein anderer Aspekt, nämlich man kann sich ja vorstellen, gerade bei Umweltaktivismus wird häufig mit einer hohen Dringlichkeit argumentiert, die dadurch gerechtfertigt wird, dass in Anführungszeichen Gefahr im Vollzug ist. Ne? Man muss jetzt handeln, sonst ist es vorbei.
Okay.
So, das kommt, glaube ich, beim Umweltaktivismus noch hinzu, jetzt anders als bei anderen politischen Anliegen wie Proteste gegen den Kapitalismus als solchen.
Wie wir es jetzt heute in Berlin hatten, dass Straßen blockiert werden oder eben eine große Kreuzung blockiert wird, das kann ja viele nerven, die, wie eben schon gesagt, vielleicht sogar sich denken, ach, ich finde die Aktion eigentlich ganz gut, aber dann verpassen sie Termine, ihr Alltag wird komplett durcheinander gebracht. Sind solche Aktionen nicht vielleicht auch teilweise ein bisschen schädlich für die Klimaaktivisten, weil die Leute das unsympathisch finden?
Ja und nein. Also ja, weil man muss davon ausgehen, dass man durch das Lahmlegen Berlins nicht die Politik ändert. Man ändert die Politik dadurch, dass man in der Öffentlichkeit eine Stimmung kreiert, die sagt, wir wollen ein radikales Umdenken in Sachen Klimapolitik. Auf der anderen Seite ist es so, dass man gleichzeitig sehen muss, und das macht Extinction Rebellion relativ deutlich, dass ein Umdenken und ein Umsteuern in der Klimapolitik auch von uns abhängt, von dir und von mir in der Lebensführung. Das heißt, durch diese Aktionen wird im Grunde eine Situation dramatisiert und intensiviert, in der wir als Einzelne dazu gezwungen werden, uns dazu zu positionieren. Wir können sagen, oh Mann, jetzt komme ich schon wieder zu spät. Dann sagt jemand anders, ja, aber es ist ja auch fürs Klima, ne? Also für eine klimagerechte Zukunft oder ja, Gegenwart. Ja,
sieh mal das Bild, du kommst einmal zu spät. Das Klima kommt schon die ganze Zeit zu spät dran.
Genau. So und jetzt ist die Frage, du musst umdenken, du musst dich dazu positionieren. Du kannst nicht sagen, ja klar, Klima ist mir schon wichtig so. Aber, sondern es wird von dir verlangt, okay, wie wichtig ist mir eigentlich Klima? Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Und das fängt an, natürlich vom zu spät kommen zur Arbeit bis hin zu einer anderen Art und Weise, wie ich kaufe, wie ich konsumiere, wie ich esse und so weiter und so fort.
Würdest du also sagen, es braucht zivilen Ungehorsam, damit was passiert? Weil ich meine, es gibt ja trotzdem noch die Demonstrationen, in denen man auch sagen kann, mach das oder pass hier und da auf, was ja das legitime demokratische Mittel wäre.
Das ist eine gute Frage. Ich meine, man muss sich klar vor Augen führen, dass man mit zivilen Ungehorsam die Kosten für die Aufrechterhaltung des Status quo in die Höhe treiben möchte. Mhm. Also zu sagen, solange ihr Politikerinnen und Politiker nicht eine andere Klimapolitik einleitet, werden wir diese Aktionen, mit denen der tagtägliche Ablauf gestört wird, aufrechterhalten, sogar noch intensivieren. Also lenkt ein.
Christian Volk sagt das, er ist Politikprofessor an der Freien Universität in Berlin. Er hat uns den zivilen Ungehorsam mal erklärt, denn er gibt dazu Seminare und schreibt auch gerade an einem Buch dazu.
Deutschlandfunk Nova.
Ziviler Ungehorsam hat nicht nur Auswirkungen auf die Menschen, die protestieren, weil sie zum Beispiel in der Schule fehlen oder womöglich sogar festgenommen werden. Unbeteiligte werden in ihrem Tagesablauf gestört. Ja, können die Straßenbahn nicht nutzen oder nicht mit ihrem Auto fahren, weil sich da ein Aktivist dran gekettet hat. Die fragen dann, muss das denn hier alles sein? Ja, Konstantin van Linden, der ist auch so einer, der zivilen Ungehorsam unnötig findet. Er ist Redakteur bei der Frankfurter Allgemein und macht da auch den Podcast Einspruch, der sich mit Themen rund ums Recht beschäftigt. Und in dem Podcast hat er auch den zivilen Ungehorsam kritisiert. Konstantin, warum siehst du das denn so kritisch?
Weil ich nicht erkennen kann, dass dazu irgendeine Notwendigkeit oder in der Tat Rechtfertigung bestünde. Wir leben in einer Demokratie, in der es geordnete Bahnen gibt, um seine politischen Interessen einbringen zu können. Und ich kann nicht erkennen, dass die hier irgendwie nicht funktionieren würden.
An welcher Stelle ist es dir denn zu weit gegangen?
Ach, an ganz verschiedenen Punkten eigentlich. Also ich meine, heute ganz aktuell beispielsweise haben wir den Fall, dass in Berlin und auch in etlichen anderen europäischen Städten Straßen und Plätze blockiert werden. Das ist jetzt sicherlich kein übermäßig gravierender Eingriff in das Leben und die irgendwie Mobilität der übrigen Bürger, aber es ist doch gleichwohl ein Zwang, ein gewaltfreier Zwang, aber trotzdem ein Zwang, der da ausgeübt wird, eigentlich unerlaubterweise. Und es hat natürlich in der Vergangenheit beispielsweise bei Braunkohlewerken, Garzweiler oder auch im Hambacher Forst verschiedenste Aktionen gegeben, die teilweise die Grenze zum Hausfriedensbruch, zur Nötigung oder auch zur Körperverletzung überschritten haben.
Körperverletzungen sogar, weil ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, naja, wenn jetzt niemand wirklich verletzt wird oder das niemandem so richtig wehtut, na mein Gott.
Ja, also Körperverletzung zugegebenermaßen war zumindest, soweit ich weiß, nie ein ausdrücklich erwünschtes Ziel oder Mittel des Protests, sondern eher ein Nebeneffekt, der sich dann eingestellt hat, wenn eine unerlaubter Blockade von der Polizei aufgelöst wurde und es dann natürlich im Zuge dessen, wie das dann ja meistens der Fall ist, zu körperlichen Auseinandersetzungen kam und dabei auch Polizisten verletzt wurden.
Weil zum Beispiel Extinction Rebellion, die sind da ja doch recht klar in ihrer Aussage, wir wollen das alles ohne Gewalt und kommunizieren deswegen auch mit der Polizei.
Ja, in der Tat. Also ich glaube, wenn sie ausdrücklich auch Gewalt gutheißen würden, dann würden wir hier kein Gespräch mehr darüber führen, ob das noch in irgendeiner Form akzeptabel sein könnte oder nicht, sondern dann wäre das Urteil endgültig und eindeutig. Aber mir scheint es, dass offen gesagt, soweit ich die Reaktionen jetzt auch aus der Politik und in der Öffentlichkeit so mitbekommen habe, auch so zu sein, dass man halt sagt, es besteht keine Notwendigkeit, denn man muss sich ja mal vorstellen, es ist ja nun wirklich nicht so, als gäbe es nicht in diesem Land eine politische Partei, die sich den Klimaschutz als oberste Priorität auf die Fahnen geschrieben hätte und als könnte man diese Partei nicht wählen. Und in der Tat hat diese Partei in Umfragen ja auch ganz gewaltig zugelegt und wenn heute Bundestagswahl wäre, dann läge sie, je nachdem welches Umfrageinstitut man heranzieht, in etwa gleich auf mit der Union. Und das ist ja im Übrigen auch völlig legitim und die Art und Weise, wie sowas in einer Demokratie halt funktioniert. Aber also will sagen, ich kann nicht erkennen, dass es nicht möglich wäre, dieses Anliegen, wenn man es für so wichtig hält, eben einfach in einen geordneten politischen Prozess einzubringen und warum man sich für berechtigt halten würde, da Gesetze zu verletzen.
Du sagst also, anstatt jetzt irgendwie zivil ungehorsam zu sein, sollte man einfach wählen gehen. Das ist das Mittel der Demokratie. Das kann man dann aber auch nur alle 4 Jahre, ne?
Das kann man auch nur alle 4 Jahre und wir haben hier die vielleicht etwas untypische, vielleicht ganz interessante Konstellation, dass mit dem Klimaschutz ein absolutes Megathema relativ kurz, naja, so ungefähr ein Jahr nach der letzten Bundestagswahl auf einmal so richtig groß geworden ist. Und auch das ist natürlich gewissermaßen schon ein bisschen vielleicht bezeichnend für bestimmte Aufmerksamkeitsmechanismen, die in der Gesellschaft obwalten. Denn es ist ja nicht so, dass man tatsächlich erst seit einem Jahr wüsste, dass der Klimawandel ein Problem darstellt. Ja, wer sich dafür interessiert hat, der konnte das schon sehr viel früher erfahren. Aber gut, wie dem auch sei, es ist jedenfalls seit einem Jahr irgendwie, wir haben sehr viel mehr Leute auf dem Schirm und nun ist halt das Dilemma, wenn man so will, dass aber nun mal die Regierung noch bis 2021 weitergeht, wenn sie das denn tut. Und ich fände es zum Beispiel auch total legitim und sogar naheliegend, wenn Fridays for Future und Konsorten jetzt schon vorgezogene Neuwahlen fordern würden. Ohnehin soll es ja eine Art Evaluierung der bisherigen Regierungsarbeit geben. Das hat die GroKo sich ja selber so in die Agenda geschrieben. Und das wäre natürlich auch völlig legitim zu sagen, diese Regierung hat in einem wichtigen Punkt komplett versagt aus unserer Sicht. Deshalb wollen wir gerne früher wählen.
Okay, das heißt für dich, einzig logisches Mittel ist immer wählen und zur Not ja der Regierung sagen, so geht das nicht weiter, wir brauchen Neuwahlen, also über diesen Weg gehen und nicht zum Beispiel ziviler Ungehorsam oder auch Demonstrationen würde ja auch gehen.
Nein, gegen Demonstrationen habe ich natürlich überhaupt nichts einzuwenden. Das ist natürlich, also natürlich ist, findet demokratische Willensbildung nicht ausschließlich dadurch statt, dass man einmal alle 4 Jahre wählen geht. Das wäre ja irgendwie ein traurig reduzierter Prozess. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wenn man so will, sind ja auch diese Fridays for Future Schulstreiks eine dann allerdings ganz milde Form des zivilen Ungehorsams, denn es gibt ja schließlich auch eine Schulpflicht und auch die wird ja verletzt. Da tue ich mich persönlich schwer damit ein Problem zu haben. Ja, also da muss ich sagen, ich finde diese Form des zivilen Ungehorsams so harmlos und man muss einräumen, dass die so viel für dieses Anliegen bewirkt hat, dass ich sagen würde, diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die geht vielleicht gerade eben noch auf. Aber bei allem, was weitergeht, irgendwelche Regierungsgebäude mit Farbe besprühen oder halt Verkehrsadern blockieren, was einfach nur den Leuten ihren Tag versaut und genau gar nichts bringt. Oder dann natürlich eben Maschinen besetzen etc. All diese Dinge, da fehlt mir dann tatsächlich das Verständnis für.
Jetzt würde ich mal so eine Milchmädchenrechnung aufmachen. Die Politiker, die geben ein Versprechen ab, die wurden gewählt, die geben ein Versprechen ab, zum Beispiel das Klimaabkommen, halten sich aber nicht dran. Warum sollten dann also die andere Seite, die aber gerne das wollen, dass dieses Klimaabkommen eingehalten wird, warum sollten die sich dann an die Regeln halten?
Naja, das sind zwei Dinge, die auf völlig unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das Klimaabkommen ist ja ein sozusagen völkerrechtliches Abkommen, das geschlossen wurde, dass man, wenn ich es jetzt mal so ganz streng juristisch fassen würde, dass dem einzelnen Bürger kein Recht auf seinen Vollzug verleiht. Erstens und zweitens, natürlich, es kommt vor, dass die Politik ihre Ziele verfehlt, auch in ganz anderen Feldern, weil Politik nun mal auch ein schwieriges Geschäft ist und mit vielen Unwägbarkeiten zusammenhängt und so weiter. Das kann man ja auch mit großem Recht kritisieren. Aber wenn man dann sagt, in dem Moment, wo ein politisches Versprechen nicht eingelöst wird, halte ich mich für berechtigt, jetzt irgendwelche Straftaten zu begehen, dann kann man sich ja irgendwie ausrechnen, wohin das führen würde, nämlich nirgendwohin, wo wir gerne sein wollen. Und ich glaube, man muss sich einfach nur mal vorstellen, solche Straftaten würden begangen, aber eben nicht für das hehre und irgendwie instinktiv sympathische Ziel des Klima-, des Umweltschutzes, sondern für irgendwas anderes, was einem persönlich jetzt total widerstrebt. Mhm. Dann werden die eigenen Intuitionen sich wahrscheinlich auch recht schnell anpassen und vielleicht irgendwie zu der Erkenntnis führen, dass das eben doch nicht das richtige Mittel sein kann.
Mhm. Du sagst, die Demokratie funktioniert so, wie sie ist. Wir haben das Handwerk dazu, das umzusetzen, was wir gerne hätten. Aktivistinnen und Aktivisten wiederum sagen, ja, zum Beispiel demonstrieren oder nur demonstrieren, das reicht uns nicht mehr. Was wäre deiner Meinung nach ein möglicher nächster Schritt, ohne gleich irgendwelche Gesetze zu brechen?
Ja, ein Hinweis noch an der Stelle übrigens zum zivilen Ungehorsam. Es ist ja auch so, dass der historisch eben aus Situationen heraus entstanden ist, wo die Leute gerade nicht die Möglichkeit hatten, ihre Interessen in einen, ganz einfach so, in einen geordneten politischen Prozess einzubringen. Also Menschen wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi haben zivilen Ungehorsam ja in Situationen orchestriert, wo es halt gerade nicht einfach möglich war, zur Wahl ohne zu gehen und das ohne weiteres da einzubringen. Und das scheint mir doch ein bedeutender Unterschied zu sein gegenüber der jetzigen Situation. Und zu der Frage, was ein nächster Schritt sein kann, wenn es der zivile Ungehorsam nicht sein soll. Naja, wie eben schon angedeutet, ich fände es durchaus plausibel, Neuwahlen zu fordern in der jetzigen Situation, wenn man sagt, es soll sowieso evaluiert werden, die GroKo zur Halbzeit, und wir finden die Arbeit der GroKo extrem unbefriedigend in diesem Punkt, und obendrein haben sich auch zwischenzeitlich die gesellschaftlichen Prioritäten deutlich verschoben und die Grünen werden jetzt auf einmal super stark, dann spricht ja viel dafür zu sagen, gut, dann sollte vielleicht schon früher als 2021 gewählt werden.
Konstantin van Linden ist das Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen und Macher des Justizpodcasts Einspruch. Er sagt, ziviler Ungehorsam ist rechtswidrig und damit nicht das richtige Mittel, um politische Ziele durchzusetzen. Ziviler Ungehorsam hat sich gewandelt. Es gibt jetzt andere Gründe, warum Aktivistinnen und Aktivisten das Gesetz brechen. Das nehme ich mit aus diesem Podcast. Der ist an dieser Stelle vorbei. Aber gibt es Neuigkeiten über den Klimaprotest, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns auf Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Köln. Bianca und Julian Klaassen, Deutschlands erfolgreichstes YouTube-Pärchen, hat auf seinem Kanal zum ersten Mal das Gesicht ihres Sohnes Leo gezeigt. Bisher haben die Kölner YouTube-Stars ihr einjähriges Kind nur von hinten präsentiert. Jetzt lud die Mutter Bianca, die mit ihrem YouTube-Kanal Bibis Beauty Palace berühmt wurde, zum ersten Mal ein Bild hoch und kommentierte es mit den Worten: "Das sind wir, die Familie Klaassen." Dafür sammelten sie innerhalb kurzer Zeit mehrere hunderttausend Likes. In einem anschließenden Video erklärten die Eltern den Schritt, ihren Sohn der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der einjährige Leo wolle nun die Welt erkunden und sie könnten ihm dabei nicht jedes Mal ein Tuch über den Kopf legen. Bianca und Julian Klaassen haben auf ihren beiden Kanälen mehr als 9 Millionen Follower. Der Clip, in dem Bianca alias Bibi ihre Schwangerschaft bekannt machte, war 2018 das erfolgreichste Nicht-Musikvideo bei den deutschen YouTube-Nutzern.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.